Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird mit diesen technischen Dingen. Wir werden schauen. Doch, es funktioniert. Ich möchte Sie herzlich begrüßen heute Abend. Wir sind bei einem Thema angelangt, Römer 9 bis 11, das ja sehr viel Inhalt hat und auch Dinge, wo Christen immer wieder auch diskutieren. Beten wir, dass der Herr... Beten Sie auch bitte in diesen Stunden, dass der Herr uns hilft. Es geht um den Text, den wir betrachten wollen. Wir werden also arbeiten müssen, genau im Text arbeiten. Übrigens, da war eine Frage, was würden Sie empfehlen, welche Bibelübersetzung zum Predigen? Nun, ich würde die Schlachter und die Elberfelder empfehlen und wer Janssen hat, kann ich auch empfehlen. Für Kinder und Jungschau und Jugend würde ich auch die Schlachter und die Elberfelder empfehlen, denn die Kinder sind nicht so dumm, dass sie das nicht verstehen. Und mit der Zeit kommen sie immer mehr hinein. Die brauchen gar nicht umsteigen in verschiedene Bibeln. Das war nur eine Frage, die hier gestellt wurde. Wir kommen also, wenn wir den Römerbrief uns ansehen, das Thema des Römerbriefes ist die Gottesgerechtigkeit. Also das ist ein anderer Begriff wie das Heil, die Rettung. Wie werde ich gerecht vor Gott? Wie bekomme ich Gottes Gerechtigkeit? Ist dasselbe wie bekomme ich das Heil, die Rettung? Das ist das Thema des Römerbriefes. Und nach einer Einleitung gibt es den ersten Punkt, warum man das Heil braucht oder die Rettung, die Gottesgerechtigkeit. Das ist die Kapitel 1, 18 bis 3, 20. Danach ist der zweite große Teil, was denn die Gottesgerechtigkeit ist oder was denn die Rettung, das Heil, was das ist, was das beinhaltet, was bedeutet es, gerettet zu sein und gerecht vor Gott zu sein. Das dritte ist dann, das geht Kapitel 3, 21 bis 5, Ende. Das dritte große Thema ist dann Kapitel 6 bis 8. Da geht es darum, dass der Apostel Paulus zeigt, wie das Heil befreit zu einem neuen Leben. Denn das Heil ist Befreiung, Befreiung von Sünde und sündigen müssen. Und er beschreibt in diesen Kapiteln 6 bis 8, wie das Heil oder die Rettung, die Gottesgerechtigkeit, wie das zu einem neuen Leben befreit, sodass man in einem neuen Leben wandeln kann. In dem vierten großen Teil wird dann in Kapitel 9 bis 11 beschrieben, was denn das Verhältnis ist von diesem Heil zu Israel, und zwar zur Verwerfung Israels. Denn Israel wurde verworfen, weil es den Messias verworfen hat. In welcher Hinsicht wurde es denn verworfen und gibt es denn keine Zukunft für Israel? Und diese Fragen werden da behandelt. Wir werden das gleich sehen. Und dann im fünften Teil, wie man die Gottesgerechtigkeit lebt. Das heißt konkret jetzt, praktische Hinweise. Da geht es ganz vor allem um die Liebe. Und dann ist noch ein Schlussabschnitt ab Kapitel 15, Vers 14 bis zum Schluss des Briefes. Das ist jetzt nur mal die Gliederung des Römerbriefes, dass Sie wissen, wo wir sind. Der Römerbrief wurde geschrieben etwa im Jahre 56 oder 57 nach Christus. Paulus schrieb ihn nach Rom an Christen, an Heilige in Rom. Und diese Menschen dort in Rom waren nicht in einer einzigen Versammlung. Erstens war Rom viel zu groß für eine einzige Versammlung und die Christen versammelten sich nicht in riesengroßen Häusern. Das Zweite ist, die Christen waren auch verschieden in ihrer Herkunft. Das heißt, es gab in Rom Judenchristen und es gab in Rom Heidenchristen. Und es gab viel Gespräch und viel Gemeinschaft unter den Christen von Rom. Aber es gab immer wieder auch Schwierigkeiten, weil verschiedener Hintergrund da war. Und ein Grund, warum Paulus den Brief geschrieben hat, war gerade der, um den Christen zu helfen, diese Spannungen, die da sind, zwischen Judenchristen und Heidenchristen zu legen, beizulegen. In Kapitel 9 bis 11 geht es also um das Heil oder die Gottesgerechtigkeit und die Frage nach der Verwerfung und Rettung Israels. In Kapitel 9, wie ist es das Problem? dass Israel verworfen ist, das wird aufgeworfen, das gibt ein Problem, dass es nicht alle Israeliten den Messias angenommen haben und dass sie von daher nicht alle gerettet sind. Dieses Problem wird da behandelt. Dann in Kapitel 10 der Grund für die Verwerfung Israels, warum wurde Israel verworfen? Und in Kapitel 11 die Grenzen der Verwerfung Israels, das heißt, dass Israel nicht gänzlich, nicht endgültig verworfen ist. Es besteht immer noch die Möglichkeit zur Umkehr, sagt der Apostel Paulus. Wir werden das im Näheren dann schon sehen. Nur, dass wir jetzt einmal so die Gliederung vor Augen haben. Wir wollen zu dem Text in Kapitel 9 heute gehen. Also es geht jetzt vor allem um die Frage, das Problem der Verwerfung Israels. Israel ist nicht deshalb verworfen, weil Gott ungerecht ist. Also hier wird ja der Vorwurf gemacht, Gott sei ungerecht. Wir kommen dann gleich drauf. Und er sagt, nein, Gott ist nicht ungerecht. Israel ist nicht aufgrund von Ungerechtigkeit Gottes verworfen. Zuerst die Einleitung in Vers 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Mein Gewissen bezeugt es zusammen mit mir im Heiligen Geist. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich wünschte, ich selbst wäre etwas Verfluchtes, entfernt von dem Christus, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, deren die Sohnesstellung ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der verehrende Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen nach dem Fleisch der Christus ist, der über allem ist, Gott gelobt in Ewigkeit. Paulus drückt hier seine Sorge um Israel aus. Er hat große Sorge um seine Verwandten nach dem Fleisch. Es geht also um das fleischliche Israel, das ist das Thema, das fleischliche Israel. Das heißt, die Israeliten, die von der Geschichte her als Israel bekannt sind, das heißt die Nachkommen Abrahams, Isaaks, Jakobs und dieses Volk, durch die Geschichte hindurch das Volk war, durch das Gott gehandelt hat und aus dem dann der Messias, Jesus Christus, kam. Um diese Verwandten von dem Apostel Paulus geht es. Und Vers 6 bis 13 spricht er dann geht es um eine Frage, die er beantwortet, warum denn der Ausschluss Israels vom Heil möglich ist. Israel hat so viele Vorrechte, die Sohnesstellung, es hat eine besondere Stellung zu Gott, heißt das. Die Herrlichkeit, das ist wahrscheinlich ein Hinweis auf die Bundeslade. Die Bündnisse, Gott hat Bündnisse geschlossen mit Israel. Das Gesetz hat er ihnen anvertraut. Sie hatten den Gottesdienst in Jerusalem im Tempel. Sie hatten spezielle Verheißungen auf das Heil, auf die Ewigkeit. Und sie hatten, aus ihnen sollte der Messias hervorgehen. Also das sind lauter große Vorrechte Israels. Und wieso sollte denn jetzt Israel einfach verworfen sein? Ja? In den Kapiteln 1 bis 8 hat ja Paulus im Römerbrief erklärt, dass Gott Sünder nur durch Gnade und durch Glauben rettet. Und dass Juden und Nichtjuden auf der gleichen Grundlage stehen, nämlich Rettung nur aus Gnade. Ja. Niemand wird durch die Werke gerettet und niemand wird aufgrund seiner Verwandtschaft gerettet, seiner Stammeslinie gerettet. Und wenn das so ist, dann würde das ja bedeuten, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Israel und den Heiden. Und das hat natürlich die jüdischen Christen in Rom gestört. Und Paulus wusste, dass sie das stört und deshalb geht er auf diese Frage gleich ein in diesem Brief. Wir sind doch jemand Besonderer, haben die Israeliten gesagt, die Juden. Übrigens, manchmal sagt er Israeliten, manchmal sagt er Juden. Israeliten, sagt er, wenn er betonen möchte, das ist das historische Volk Gottes vom Abraham, Isaak und Jakob abstammend, da sagt er Israeliten. Wenn er Juden sagt, dann meint er die tatsächlichen Juden, die damals lebten. Denn das waren hauptsächlich Juden. Das heißt nicht, dass sie nur Juden waren, sie waren auch Benjaminiter. Da gab es auch einige noch aus dem Stamm Asser. Es gab überhaupt in der damaligen Zeit, gab es schon einige aus den 10 Stämmen, denn die waren schon früh zurückgekehrt aus dem Nordreich, ins Südreich. Als Jerobeam König wurde und den Götzendienst einführte im Nordreich, heißt es, da sind viele ins Südreich gekommen. 2. Chronik 11 können Sie das finden. Also das heißt, es gab im Südreich nicht nur Juda und Benjamin, es gab im Südreich auch Vertreter der anderen 10 Stämme. Insofern sind die 10 Stämme sowieso nicht verloren, ja, sondern sie haben ihre Vertreter gehabt schon auch. Das heißt, und diese Juden sind also die Leute, die jetzt zu jener Zeit hier in Israel waren. Das waren ja die, die damals vor 500 Jahren zurückgekehrt waren aus der babylonischen Gefangenschaft. In Babylon waren die Juden gewesen und die waren alle zurückgekommen, nicht alle, aber sehr viele zurückgekommen aus Babylon ins Land Palästina, ins Land Israel. Also, jetzt Vers 6. Das heißt aber nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Das Wort Gottes heißt die Verheißungen. Das heißt nicht, dass die Verheißungen, die Gott im Alten Testament in Bezug auf Israel gegeben hat, dass die jetzt nicht erfüllt werden. Doch, sagt Paulus, die werden erfüllt. Also Gott wird diese Verheißungen sehr wohl zur Erfüllung bringen. Er hat seine Zusagen nicht wirkungslos gemacht. Aber, und was er jetzt sagen wird, ich erkläre ein bisschen und dann lesen wir den Text, aber dann ist es vielleicht ein bisschen leichter. Was er jetzt dann gleich sagen wird, ist, dass das Verheißungswort nicht allen Israeliten gilt. Wenn Gott eine Verheißung gegeben hat, ein Versprechen für die Zukunft Israels, dann sagt Paulus, das gilt aber nicht für alle Israeliten. Das war für die Juden ziemlich ein neuer Gedanke. Wieso soll das jetzt nicht für alle Israeliten gelten? Nun lesen wir mal, was Paulus sagt. Also hier, Kapitel 9, Vers 6. Das heißt aber nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Was soll das bedeuten? Paulus spricht ja seine Situation an. Kommen Sie mit mir jetzt zurück ins Jahre 56 nach Christus. Stellen wir uns vor, wir leben jetzt alle im Jahre 56 nach Christus. Da gab es viele Israeliten, die an den Herrn Jesus nicht glaubten. Und dann gab es viele Israeliten, die an den Herrn Jesus glaubten. Und Paulus sagt, nicht alle aus Israel sind Israel. Vers 7, noch sind alle Kinder, weil sie Abrahams Same sind, sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, die Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. Denn dieses ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Aber nicht nur hier ist es so, sondern auch als Rebekka schwanger war von Isaak, unserem Vater, war es so. Denn als sie noch nicht geboren waren, weder Gutes noch Schlechtes getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Erwählung bestehen bliebe, nicht aus den Werken, sondern aus dem Rufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. So wie geschrieben steht, Jakob liebte ich, aber Esau hasste ich. Also, worum geht es? Paulus möchte zeigen, dass zu dem Zeitpunkt, als er diesen Brief schrieb, nicht alle Israeliten wahrhafte Israeliten sind. Das heißt, es zählen nur diejenigen als Gotteskinder, nur diejenigen aus den Juden oder aus den Israeliten, die zählen als Gottes Kinder, die den Messias angenommen haben. Wenn man den Messias nicht angenommen hat, dann hilft einem das überhaupt nichts, wenn man jetzt stirbt, ja, oder wenn jetzt das Gericht Gottes käme, ist man genauso verloren wie die Heiden. Das war für die Juden natürlich eine harte Sprache, aber das ist so. Paulus sagt, also wer den Messias nicht angenommen hat von den Israeliten, der gilt nicht als wirklicher, echter Israelit. Das heißt, dem gelten die Verheißungen nicht. Dem gelten die israelitischen Verheißungen, die Gott im Alten Testament dem Israel gegeben hat, dem gelten sie nicht. Sobald er den Messias annimmt, gelten sie schon. Das ist sein Gedankengang. Und er sagt und er argumentiert aus der Geschichte. Er sagt, stellt euch mal vor, wie war es denn bei Abraham? Hatte nicht Abraham zwei Söhne? Haben beide Söhne die Verheißung bekommen? Nein, nur der Isaak bekam die Verheißung. Dann sagt er, also seht ihr, obwohl er zwei Söhne hatte, half es dem Ismael gar nichts, dass er, dass er von Abraham abstammt. Die Abstammung allein hilft nichts. Es gab also zwei Kategorien von Abrahams Söhnen. Die einen waren die Kinder der Verheißung und die anderen waren nur Kinder des Fleisches. Und genauso ist es jetzt, im Jahre 56 nach Christus. Wir haben zwei Arten von Nachkommen Abrahams. Die einen sind Nachkommen nach dem Fleisch, nur nach dem Fleisch, und die anderen sind Nachkommen nach dem Fleisch und Kinder der Verheißung. Das sind alle, die von Abraham abstammen und an den Messias glauben. Die anderen, die nicht an den Messias glauben, sind nur das Israel nach dem Fleisch. Fertig. Aber denen gelten die Verheißungen nicht. Das heißt, das Israel nach dem Fleisch ist gleich wie der Ismael. Nur äußerlich abstammend von Abraham, aber ihm gelten die Verheißungen nicht. Das ist hier die Parallele, die Paulus zieht in diesem Text. Also noch einmal, es sind nicht alle Kinder nur deshalb, weil sie Abrahams Nachkommen sind. Deshalb sind sie nicht alle Abrahams Kinder, also Kinder Gottes. Entschuldigung. Nur nicht deshalb sind sie Kinder Gottes, nur deshalb, weil sie Abrahams Nachkommen sind. Sondern, was sagt die Schrift? In Isaak wird dir ein Same oder eine Nachkommenschaft genannt werden. Also nur die in Isaak gelten als Kinder der Verheißung. Vers 8, das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, die Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. Also die Kinder Gottes sind nur die Kinder der Verheißung. Das heißt, nur die über Isaak. Und jetzt im Jahre 56 nach Christus nur die den Messias angenommen haben. Nur diejenigen Juden, die an den Messias gläubig geworden sind, die gelten als Kinder der Verheißung. Das heißt, ihnen gilt die Verheißung. Sie gelten als Kinder Gottes. Also, was wir hier lernen können oder was wir hier lernen sollen, ist, dass nicht derjenige ein Jude ist, der es im Sichtbaren ist, mit Beschneidung, ja, am Fleisch, sondern dass derjenige ein Jude ist, der an den Messias glaubt, der geistlich beschnitten ist. Paulus hat darüber schon gesprochen in Kapitel 2, Vers 28. Wenn Sie möchten, können Sie das kurz nachschlagen. Denn nicht der, der es im Sichtbaren ist, ist Jude, noch ist die Beschneidung, die es im Sichtbaren ist, eine Beschneidung im Fleisch, sondern derjenige, also derjenige Jude, der es im Verborgenen ist, ist Jude. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geiste, nicht im Buchstaben oder im Gesetz, ja, im geschriebenen Gesetz. Das heißt, nur diejenigen Juden, die geistlich beschnitten sind, die zählen als wirkliche Juden. Die anderen, wenn sie jetzt so verloren gehen, ohne geistliche Beschneidung, gehen sie verloren. Wenn sie jetzt so sterben, dann gehen sie verloren. Zurück zu Kapitel 9. Gott hatte dem Abraham eine Verheißung gegeben und Gott hatte bestimmt, über Isaak soll die Linie gehen. Wie hat er das bestimmt? Souverän. Das heißt, er hat sich entschieden, einfach so ist es. Warum? Warum geht die Verheißung über Isaak und nicht über Ismael? War der Ismael böse und der Isaak gut? Nein, darum geht es nicht. War der Isaak mehr von Abraham abstammend als der Ismael? Nein, beide gleich. Dann könnte man sagen, beim einen, da ging es über eine Ägypterin Hagar. Da war es noch nicht, das ist ja dann ein bisschen anderes Blut. Ja. Das ist aber nicht der Grund. Er sagt, schau mal, wie war es denn bei den Söhnen von wie war es denn bei dem Isaak, bei dem Sohn Abrahams? Der hatte ja auch zwei Kinder, aber nicht von zwei verschiedenen Frauen, sondern von nur einer Frau. Und da waren zwei Kinder im Bauch. Der eine heißt Esau und der andere heißt Jakob. Und was hat Gott beschlossen? Die Linie soll durch Jakob gehen. Jetzt kann man nicht sagen, ja, weil der hat eine andere Mutter. Nein, das ist die gleiche Mutter. Ja, vielleicht war der eine böse, der Esau, und der Jakob war gut. Ich sage, das geht gar nicht. Die waren ja noch im Mutterleib. Im Mutterleib kann man nicht gut oder böse sein. Ja? Das heißt, es geht nicht um Abstammung und es geht nicht um böse sein oder gut sein, sondern es geht wonach? Es geht nach Gottes Ratschluss. Er hat es so gewollt. Er wollte den Isaak nehmen und von den Kindern Isaaks wollte er den Jakob nehmen. Und nicht, weil sie Gutes oder Böses getan haben, sondern einfach, weil Gott es beschlossen hatte. Das ist das, was hier dargestellt wird, was Paulus aus der Geschichte den Israeliten zeigt. Gott darf doch so handeln. Darf Gott das tun, dass er den Isaak wählt und dass er dann den Jakob wählt? Darf er das tun? Ja, der ist Gott, natürlich darf er tun. Ja, wer bist du also Mensch, dass du Gott vorschreibst, was er tun darf? Sie fragen sich, ja, wieso ist das wichtig? Warum sagt uns Paulus das? Das wissen wir ohnehin. Nun, das war wichtig für die Judenchristen der damaligen Zeit und für die Heidenchristen der damaligen Zeit. Denn die Judenchristen damals, die haben ganz fest behauptet, wir Judenchristen stammen von Abraham ab und wir sind besondere Judenchristen und Israel ist was Besonderes und eigentlich ist das unfair, dass die Heiden, die nichts Besonderes sind, einfach auf die gleiche Stufe gestellt werden wie wir, die wir Juden sind. Da sagt Paulus, wer bist du eigentlich? Du stützt dich auf deine Abstammung. Du wirst jetzt sagen, nur weil du von Abraham abstammst, deshalb bist du besser. Ja, und was war mit Ismael? Der stammt ja auch von Abraham ab. Sollte jetzt, dann müsste ja Gott den Ismael auch erwählt haben, wenn er von Abraham abstammt. Deine Abstammung hilft dir gar nichts. Es geht nicht nach Abstammung. Wenn Gott jemanden ruft, geht es nicht nach Abstammung. Ja, das nächste ist dann, aber wir Juden, wir haben nach der babylonischen Gefangenschaft, haben wir das Gesetz hochgehalten. Wir haben keinen Götzendienst zugelassen. Wir haben das Gesetz getan. Wir haben die Gottesdienste brav ausgeführt, so wie Gott es gesagt hat. Wir sind ein besonderes Volk und wir haben uns dazu gestellt und wir sind nicht mehr so böse Götzendiener gewesen wie früher. Wir sind doch wirklich besser als die Heiden. Die Heiden, schau wie sie sündigen, leben in furchtbaren Sünden und jetzt dürfen die Heiden zu Christus kommen und wir kommen zu Christus. Jetzt sollen wir auf der gleichen Stufe stehen wie die Heiden? Paulus sagt, wer bist du eigentlich, Jude? Was erlaubst du dir eigentlich? Wie war es denn bei Isaak, seinen Kindern? Der hatte einen Esau und einen Jakob. Welcher war denn besser? Ja, keiner. Die waren noch beide im Mutterschoß. Also gut, wenn keiner besser war, welchen hat Gott erwählt? Ja, den Jakob. Und wieso hat er ihn erwählt? Weil er Gott ist. Einfach weil er Gott ist. Darf Gott das tun? Ja. Warum berufst du dich dann auf deine Werke? Du sagst, wir sind bessere Leute, weil wir Juden sind und deshalb und die Heiden sind böse und es ist unfair, dass Gott die Heiden auf die gleiche Stufe bringt. Ja, wer bist du eigentlich? Meinst du, dass Gott nur deshalb dich auf die bessere Stufe stellt, weil du das Gesetz gehalten hast? Wird man denn gerettet durch Gesetz halten? Oder kommt man auf eine bessere, höhere Stufe, weil man das Gesetz hat? Sagt, nein, sind alle auf der gleichen Stufe, Heiden und Juden. Jetzt schauen wir uns mal weiter seine Argumentation. Er sagt, ein Teil von Israel ist von dem Heil ausgeschlossen. Ein Teil der Israeliten, die heute im Jahre 56 oder 57 nach Christus leben, ist vom Heil ausgeschlossen. Welcher Teil? Ja, die nicht glauben. Die sind ausgeschlossen. Gut. Darf Gott jemanden ausschließen? Sie sagen, ja, aber das sind doch Israeliten. Schau, die haben doch so viele Vorrechte. Ja, aber sie sind, obwohl sie Israeliten sind, sind sie vom Heil ausgeschlossen. Wieso? Weil das Heil aus Gnade ist und durch Glauben ist. Das heißt, man kommt nur hinein, wenn man an den Messias glaubt und wenn man sich auf die Barmherzigkeit Gottes stützt, denn man kommt nur auf dem Weg der Barmherzigkeit, wird man gerettet und nicht auf dem Weg der Werke. Also vergiss es mit den Werken. Es geht nur um den Glauben an Christus. Das heißt, von daher ist es also nicht ungerecht, wenn Gott diejenigen Juden, die sich jetzt nicht an den Messias halten wollen und dem Messias glauben wollen, wenn er diejenige jetzt vom Heil ausschließt. Es ist also Israels Ausschluss aus dem Heil ist möglich, und zwar der Teil von Israel, der nicht glaubt, ist also durchaus möglich und es ist gerecht, dass von Gott, es ist nicht ungerecht, diejenigen Israeliten, die an den Messias nicht glauben, vom Heil auszuschließen. Und dann sagt er in Vers 13, in Vers 12 hat er gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Der Größere, das war der Esau, der wird dem Kleineren dienen, das war der Jakob. Also der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott hat das so beschlossen, dass der Jüngere die Verheißung bekommt und der Ältere nicht. Nun, wie war das Dienen? Da geht es hier um die Geschichte. Die Edomiter bekamen nicht die Verheißung, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Die Edomiter bekamen keinen Segen, die Israeliten bekamen den Segen. Und dann sagt man ja, und dann heißt es weiter, dann zitiert er Malachi 1, Vers 2, wie geschrieben steht, Jakob liebte ich, aber Esau hasste ich. Übrigens, das Wort lieben und hassen hat ja nichts zu tun mit Emotionen, sondern lieben und hassen heißt im Hebräischen vorziehen und zurückstellen. Zum Beispiel, Jakob hatte zwei Frauen, eine liebte er und eine hasste er. Nun, er hasste sie eigentlich nicht, emotional, sondern er hat sie zurückgestellt, die andere hat er vorgezogen. Er hatte die andere lieber als die andere, die eine lieber als die andere. Und genauso war es mit Jakob, er hatte den Jakob vorgezogen. Wieso hat er den vorgezogen? Weil er es wollte. Er wollte nämlich, dass die Heilslinie durch Jakob geht. Das heißt, Jakob bekam die Verheißungen, Esau bekam die Verheißungen nicht. Darf Gott das tun? Ja, klar. Jetzt sag mal vielleicht, Vers 14, was werden wir also sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Jetzt kommt also der Vorwurf, dass das nicht gerecht sei. Also wenn ich jetzt ich möchte es zuerst mal hier zusammenfassen, dass wir den Gedankengang von dem Apostel klar, dass wir den Zusammenhang uns jetzt im Kopf bewahren. Die Erwählung zum Heilsvolk oder zum Volk, die Erwählung zum Volk Gottes geschieht nicht nach Abstammung, Isaak. Die Erwählung geschieht nicht nach Werken, Jakob und Esau, sondern die Erwählung geschieht einfach, weil Gott es so beschlossen hat. Gott hat beschlossen, dass die Israeliten, durch Isaak und Jakob die Heilslinie gehen sollte, bis auf den Messias. Und Gott sagte, und jetzt sagt Paulus, genauso ist es jetzt auch. Gott hat beschlossen, dass heute ein fleischliches Israel ist. Das sind diejenigen, die nicht an den Messias glauben. Und da gibt es ein anderes, die sind das geistliche Israel. Das sind die, die an den Messias glauben. Und Gott hat beschlossen, souverän beschlossen, dass man nur aus Gnade gerettet werden kann, nicht durch Werke. Die Juden hätten gerne durch Werke gerettet werden wollen. Die haben gesagt, wir haben einiges zu bieten, bitteschön. Gott, wir haben einiges zu bieten. Du solltest uns eigentlich nach Werken retten, weil dann sind wir besser dran als die Heiden. Und Gott hat gesagt, nein, will ich aber nicht. Ich will nämlich nur aus Gnade retten. Ja, aber dann stehen wir auf der gleichen Stufe wie die Heiden. Das war das Problem der Juden. Die Gnadenlehre, das hat sie gestört. Dass man aus Barmherzigkeit Gottes gerettet wird, das hat sie gestört. Das war ihr Problem. Und dass die Israeliten, die nicht an den Messias glauben, dass die aus dem Heil ausgeschlossen sind. Das hat sie auch gestört. Nun jetzt in den nächsten, aber jetzt denken einige, ja, aber wenn Gott im Alten Testament einfach souverän entschieden hat, die Heilslinie soll nicht durch Esau, sondern durch Jakob laufen, ist das doch nicht ungerecht? Also er stellt die Frage, oder er geht auf den Einwand ein, Gott sei ungerecht, denn wenn die Heiden völlig aus Gnade durch Glaube gerettet werden, dann ist es doch den Juden ungerecht gegenüber, die so viele gute Werke zu bieten hätten. Jetzt geht er auf diese Frage ein. Also, Vers 14. Was werden wir also sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde. Und ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Dann ist es also nicht eine Sache des Wollenden noch des Laufenden, sondern des barmherzig seienden Gottes. Machen wir mal bis hierher. Gott handelt souverän, das heißt, er handelt aus freier Entscheidung. Das war ja das Argument. Gott handelt immer aus freier Entscheidung. Und wenn Gott sich entscheidet, dass das Heil in Christus rein aus Gnade zu erlangen ist, dann ist das sein gutes Recht, weil er das einfach so beschlossen hat. Er ist schließlich Gott und er kann immer noch tun, was er will, weil er Gott heißt. Ja. Nun, er sagt, jetzt zitiert Paulus einen Vers aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33, Vers 19. Sie kennen die Stelle. Das war die Stelle damals, als die Israeliten das goldene Kalb machten. Was war da? Da hat Gott gesagt, Mose, mir reicht's. Die Israeliten haben ein goldenes Kalb gemacht, ich gebe ihnen das Gesetz und sie versprechen mir hochheilig, dass sie das Gesetz halten werden und dass sie alles tun werden, was ich gesagt habe und kaum bist du weg, eine Zeit lang brechen sie das Gesetz schon, bevor sie es schriftlich bekommen haben. Mündlich hat es ihnen ja schon gegeben. Aber sie haben es sofort gebrochen, haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Jetzt kommt er runter vom Berg und Gott sagt zu Mose, Mose, geh auf die Seite, ich vernichte das Volk. Und ich lasse nur dich und Josua übrig und aus euch mache ich ein neues Geschlecht. Und dann hat Mose gebetet. Er hat gesagt, Gott, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Was werden denn dann die Amoriter und die Hethiter und so weiter, was werden die alle sagen, wenn sie erfahren, jetzt hat er sie mit großer Macht aus Ägypten herausgeführt, um sie in der Wüste zu töten? Das kannst du nicht, was willst du denn für deinen großen Namen tun? Das heißt, und dann ist Gott darauf eingegangen, hat gesagt, also gut. Und in diesem Zusammenhang sagt er das Wort, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde, und ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Gott hat sich entschlossen, diesem Volk zu vergeben. Darf er das? Ist das erlaubt? Er ist Gott. Wenn er vergeben will, dann kann er doch vergeben, oder? Kann niemand kommen und sagen, Gott, das kannst du nicht machen. Das kannst du aber nicht machen. Da ist der Mose und der Josua, die waren gerecht geblieben, die haben nicht gesündigt, haben kein goldenes Kalb gemacht und die anderen haben ein goldenes Kalb gemacht. Also bitteschön, dann bitte vernichte du die anderen und lass den Josua und den Mose leben. Das hätte er ja auch gemacht. Aber er hat sich entschieden für Barmherzigkeit. Darf Gott barmherzig sein oder nicht? Das ist die große Frage in Römer 9. Ist es erlaubt, Menschen, die den Tod verdient haben, trotzdem barmherzig zu sein und sie zu retten? Wisst ihr, was die Juden gesagt hätten? Er darf nicht. Er darf nicht. Wir sind Juden. Wir haben das an dem Gesetz festgehalten und wir sind Juden. Und was machst du? Du nimmst da die bösen Heiden, stellst sie uns auf die gleiche Stufe, die werden aus Gnaden gerettet und wir gute Juden werden aus Gnaden gerettet. Das kannst du doch nicht machen, das ist ja ungerecht. Paulus sagt, wo ist denn da eine Ungerechtigkeit? Wenn Gott sich entschließt, barmherzig zu sein, wem er barmherzig sein will, dann darf er das doch tun. Das ist der ganze Gedanke hier. Bitte schön, Jude, wer bist du eigentlich? Denke mal zurück an dich selber. Du Jude, waren das nicht Juden damals beim goldenen Kalb? Genauso wie du? Waren das nicht Juden, die das goldene Kalb gemacht haben? Weißt du, was geschehen wäre, wenn Gott nach dem Kriterium von Werken gehandelt hätte? Wo wärst du dann heute, du Jude? Nirgends. Schon längstens in der Hölle. Versteht ihr, wie er argumentiert? Allein indem er diesen Vers bringt, zeigt er, Gott hat sich damals für Barmherzigkeit entschlossen. Und liebe Juden, das ist der Grund, warum es euch überhaupt noch gibt. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Seid also froh, dass Gott sich entscheidet für Barmherzigkeit und nicht für Gerechtigkeit. Ja, aber das ist nicht gerecht. Willst du Gerechtigkeit haben? Willst du es wirklich haben? Ich rate dir nicht, denn wenn Gott gerecht handelt, dann wärst du schon längstens nicht mehr da. Dann wärst du seit dem goldenen Kalb nicht mehr da. Das heißt, das ist das Argument, mit dem er hier vorgeht, um zu zeigen, dass es gerecht ist von Gott, wenn er beschließt, dass man nur aus Gnade gerettet wird und dass diejenigen Juden, die nicht die Gnade annehmen, die sind ausgeschlossen vom Heil. Die nicht an Jesus Christus glauben, die sind ausgeschlossen vom Heil. Denen hilft die ganze Abstammung nichts. Dann ist es also nicht eine Sache des Wollenden oder Laufenden, sondern des barmherzig seienden Gottes. Dann geht es, Paulus sagt, dann geht es also nicht nach, wer ist gut und wer ist schlecht. Die Juden haben gesagt, aber wir sind gelaufen und wir haben das und das und das gemacht. Sagt er, das hilft euch gar nichts. Es geht nämlich nicht nach Laufen. Aber wir haben gewollt, wir wollten Gott sein Volk sein und. Es geht auch nicht um das Wollen. Ihr könnt noch so viel wollen. Es geht um Barmherzigkeit. Die Basis, um vor Gott gerecht zu werden, ist nur Gottes Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit. Das ist die einzige Basis, worauf du dich berufen kannst. Das ist hier das Argument des Apostels. Darum geht es. Nun, er sagt dann weiter, es kann also nicht jemand sagen, ich bin gelaufen und ich habe so und so viele Gebote gehalten und deshalb darf ich in den Himmel hinein. Nein. Also, jetzt könnte der Jude sagen, gut, ich habe es verstanden. Es geht also nur um die Barmherzigkeit Gottes und ich kann nichts dazu tun. Gut. Ist das eine willkürliche Art? Heißt das, dass Gott einfach sagt, dir bin ich barmherzig, dich mag ich nicht, dir bin ich nicht barmherzig, dir bin ich schon barmherzig, dir bin ich nicht barmherzig, dir auch? Nein, sagt er nicht. Es geht hier um die Frage, wen will denn Gott barmherzig sein? Es geht um die Frage des Wesens Gottes. Die Juden wollten Gerechtigkeit und er sagt, Gott will aber Barmherzigkeit. Das heißt, Gott will nach Barmherzigkeit handeln. Es geht um das Wesen Gottes. Es geht nicht um einzelne Menschen, wie manche Ausleger oder manche Leute haben gemeint, Paulus wolle sagen, aha, also es geht nicht darum, wer sich bekehrt und wer sich nicht bekehrt, das bestimmt alles Gott, wer sich bekehren darf und wer sich nicht bekehren darf, also es liegt alles an Gott, Gott hat alles vorausbestimmt, wer gläubig wird und wer nicht. Es steht überhaupt nicht im Text, das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist hier Juden und Heiden. Es geht um das Wesen Gottes, darf Gott barmherzig sein? Das ist die Frage. Die Antwort ist, er darf. Gut, also das ist die Basis, auf der wir zu Gott kommen. Wen er barmherzig sein will, dem ist er barmherzig. Gut, wem will er denn barmherzig sein? Wem will Gott eigentlich barmherzig sein? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Grundsätzlich jedem Menschen, oder? Grundsätzlich will Gott jedem Menschen barmherzig sein. Aber er kann nicht jedem barmherzig sein. Warum? Weil es stolze Menschen gibt, die sagen, nein, ich will nicht auf Basis von Barmherzigkeit kommen, sondern ich will auf Basis von Werken kommen. Bitte schön, Gott, das sind meine Werke. Kennt ihr den Pharisäer im Tempel? Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Sünder und Zöllner. Ich tue erstens, zweitens, drittens, viertens. Und dann zählt der Gott die Werke auf. Wer ist gerechtfertigt? Der Sünder steht hinten und sagt, oh Gott, ich habe nichts zu bringen. Könntest du mir nicht barmherzig sein? Erbarme dich, sagt er, erbarme dich. Sei mir barmherzig. Wer ist gerechtfertigt worden an dem Tag? Der Pharisäer nicht. Dem konnte Gott nicht barmherzig sein. Weil der Pharisäer kommt auf einer ganz anderen Ebene. Der kommt auch auf der Ebene der Gerechtigkeit. Bitteschön, ich bin gerecht. Der ist nicht gerechtfertigt. Der wird verloren gehen. Der andere, der kommt auf der Ebene der Barmherzigkeit. Dem kann Gott barmherzig sein. Gut, wem will er barmherzig sein? Was sagt Römer 11? Das ist der gleiche Text. Das ist der Schlussstrich. Ich greife jetzt ein bisschen vor. In Römer 11 gibt Paulus die Antwort. Römer 11, Vers 29. Römer 11, Vers 29. Gottes Gnadengaben und das Rufen Gottes sind unbereubar, denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht gehorchtet, nun aber Barmherzigkeit erfuhret durch ihren Ungehorsam, so waren auch diese nun ungehorsam zugunsten eurer Barmherzigkeit, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren möchten. Denn Gott schloss alle zusammen ein in den Ungehorsam, damit er allen Barmherzigkeit widerfahren lasse. Ich werde jetzt den Bibelvers nicht erklären im Einzelnen. Ich will nur zeigen, worum geht's. Der letzte Satz. Damit er allen Barmherzigkeit widerfahren lasse. Zuerst waren die Juden es, denen er sich zugewandt hatte. Dann haben die den Messias verworfen und die den Messias verworfen haben, waren ungehorsam. Aber durch den Ungehorsam der Juden ging die Tür auf und das Evangelium kam zu den Heiden. Dann konnte Gott den Heiden jetzt barmherzig sein. Das Evangelium ging zu den Heiden und viele Heiden haben es angenommen. Die es angenommen haben, die haben die Barmherzigkeit bekommen. Und dann sagt er, das Ziel ist aber, durch die Heidenmission wieder Juden zu locken, damit sie auch eifersüchtig werden und dann wieder reinkommen. Das ist Kapitel 11. Ich greife ein bisschen vor. Aber das ist die Reihenfolge. Er will praktisch auf die Hintertür dann doch wieder die Juden erreichen, um allen barmherzig zu sein. Darum geht's. Gott will allen barmherzig sein. Gott will jeden Menschen drinnen haben in seinem Königreich. Na, diejenigen, die nicht wollen, denen kann er natürlich nicht barmherzig sein, weil sie nicht wollen. Aber diejenigen, die aus den Heiden sind und die nichts aufzuweisen haben, die dürfen auch kommen auf der Basis der Barmherzigkeit. Wir machen hier jetzt eine Pause und machen dann weiter, damit wir dann frisch und konzentriert auch sein können. Beten wir zum Schluss, stehen wir auf. Lieber weiter fortsetzen jetzt. Und wir stehen am Anfang wieder auf zum Gebet. Treuer Vater, wir danken dir, dass du uns Konzentration schenkst. Jetzt hilf uns, dass wir deinem Wort folgen können. Dass wir diese Verse des Apostels verstehen. Amen. Wir sind in Vers 17. Also wenn ich kurz wiederholen darf, Gott hat in seiner Souveränität entschieden, allen gegenüber barmherzig zu sein, wenn sie auf der Basis der Barmherzigkeit natürlich kommen. Niemand kann ihn daran hindern, dass er so entschieden hat, allen barmherzig zu sein. Paulus zeigt auf, dass Gott ein Heilsvolk, Israel zum Beispiel, erwählt und dass er das nicht aus Willkür tut, sondern aus Barmherzigkeit. Wenn er sich über die Heiden erbarmt und sie erwählt, nachdem Israel den Messias verworfen hat, wenn er also jetzt die Heiden erwählt, dann tut er das auch aus Barmherzigkeit. Vollkommen aus seiner Souveränität her und niemand kann ihn daran hindern, barmherzig zu sein. Und jetzt, nachdem Paulus jetzt in Vers 16 dieses gesagt hat, dass Gott dem barmherzig sein wird, dem er barmherzig sein will, Vers 15, und dass es nicht an dem Wollenden oder Laufenden, also nicht am Menschen liegt, sondern an Gott, an Gottes Barmherzigkeit. Nachdem er das gesagt hat, gibt er noch ein zweites Beispiel aus der Schrift. 2. Mose 9, Vers 16 wird zitiert. Wir lesen, Vers 17. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu stellte ich dich auf, oder ließ ich dich am Leben, auf dass ich meine Kraft an dir erzeigte und damit mein Name weithin kundgetan werde auf der ganzen Erde. Das kommt aus der Geschichte von den Plagen, bei der sechsten Plage, nach der sechsten Plage, nachdem der Pharao 6-mal sein Herz verhärtet hatte, sagt Gott zu Pharao: Pharao, jetzt sollte ich dich eigentlich töten. Das ist, wir können das lesen, wenn Sie wollen, in 2. Mose 9, Vers 15, denn jetzt hätte ich meine Hand ausgestreckt und hätte dich und dein Volk mit der Pest geschlagen und du wärest ausgetilgt worden von der Erde. Aber eben deswegen ließ ich dich am Leben, auf dass ich meine Kraft an dir erzeige und damit man meinen Namen kundtue auf der ganzen Erde. Gott sagt zu Pharao, das Maß ist voll. Jetzt käme eigentlich das Gericht über dich. Ich brauche nur so machen und du und deine ganze Macht ist weg. Aber weißt du, was ich jetzt tue, Pharao? Jetzt wirst du mir dienen, ohne dass du es willst. Jetzt werde ich dich gebrauchen für meine Herrlichkeit und für meine Ehre, damit die Heiden gerettet werden. Zum Beispiel eine Rahab in Kanaan. Jetzt werde ich dich gebrauchen, und ich werde dein Herz verhärten und ich werde mächtige Taten an Ägypten tun und ich werde die Israeliten herausführen, um meinen Namen herrlich zu machen. Du wirst mir dienen, die Wunder, die ich jetzt an Ägypten tun werde, werden meinen Zwecken dienen und du stehst mir jetzt zur Verfügung. Jetzt verhärte ich dich. Dadurch wird in der ganzen Welt bekannt, also in Kanaan und in den Ländern ringsum wird bekannt, was ich tun kann. Und so war es dann auch. Die Israeliten, Gott hat Wunder getan, weitere Wunder, bis endlich der Pharao die Israeliten rausgelassen hat aus Ägypten. Und die Kanaaniter haben es gehört, welche großen Wunder der Herr getan hat. Und die Kanaaniter bekamen das Zittern. Und einige, also mindestens die Hure Rahab und ihre Familie, wurden durch diese Wunderwerke, die dann natürlich berichtet wurden, 40 Jahre lang hindurch, wurden diese Wunderwerke Gottes berichtet und die Rahab hat es zu Ohren bekommen und die Rahab hat gehört, was Gott für Wunder an Israel getan hat und die Rahab hat sich bekehrt. Das heißt, um jetzt das Evangelium zu den Heiden zu bringen, hat Gott den Pharao verwendet, er hat ihn verhärtet, damit das Evangelium zu den Heiden geht, zu den anderen Heiden. Also, darf Gott das tun? Darf Gott sagen, mein lieber Pharao, jetzt verhärte ich dich? Darf er das tun? Klar, er ist Gott. Er hätte ihn auch töten können, aber er hat sich entschieden, ich töte ihn nicht. Ich lasse ihn leben und verhärte ihn, damit er mir dient. Das darf Gott. Und wissen Sie, warum er das gemacht hat? Weil er ein barmherziger Gott ist. Weil er an die Rahab denkt und an die anderen Menschen denkt, die will er nämlich auch retten. Und durch die Verhärtung des Pharaos wird das Evangelium rausgehen von den großen Taten Gottes und die anderen Kanaaniter werden hören, welch ein wunderbarer Gott es ist. Reine Barmherzigkeit war das, den Pharao zu verhärten. Barmherzigkeit an den Völkern rundherum. Also der Text hier, eben hierzu stellte ich dich auf oder ließ ich dich am Leben, auf dass ich meine Kraft an dir erzeigte und damit mein Name weithin kundgetan würde auf der ganzen Erde. So, Paulus bringt jetzt die Zusammenfassung. Dann ist er also barmherzig gegen wen er will und er verhärtet, wen er will. Darf Gott barmherzig sein gegen wen er will? Na klar. Darf er verhärten, wen er will? Ja, klar. Gut, wen will er denn verhärten? Er will den verhärten, der ihm dazu dient, dass andere Menschen gerettet werden. Das ist sein Heilsweg. Israel war das Evangelium zur Zeit von Paulus, kam zu Israel. Zuerst zu den Pharisäern und Schriftgelehrten im Jahr 30 durch Jesus. Die haben sich verhärtet. Der Herr Jesus wurde getötet. Der Herr hätte jetzt einen Schlussstrich machen können mit Israel. Der hätte sagen können, Israel, jetzt zerquetsche ich dich, fertig. Hat aber nicht getan. Er ließ sie leben. Warum? Damit jetzt das Evangelium hinausgehen kann zu den Heiden. Wie war das? Das war ja nicht so, dass die Israeliten an dem Tag, als der Herr Jesus gekreuzigt wurde, wir wurden die Israeliten verhärtet. Nein, stimmt nicht. Da waren die Obersten verhärtet. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die, mit denen der Herr Jesus so lange diskutiert hatte, die waren verhärtet. Aber da waren noch andere Israeliten im Land. Was macht Gott? Er bringt seinen Messias aus den Toten. Er setzt den Messias zu Rechten des Thrones Gottes auf den Thron Davids im Himmel. Und er schüttet den Heiligen Geist aus auf die Jünger. Dann sendet er die Jünger aus in Jerusalem und Judäa und Samaria und bis ans Ende des Römischen Reiches. Überall, wo es Juden gab, und Juden gab es überall damals, die Juden waren ja zerstreut im ganzen Römischen Reich. Er sendet jetzt seine Apostel hinaus und was machen die Apostel? Wohin gehen sie zuerst? Klar, zu den Israeliten, zuerst im Land Israel, zuerst in Jerusalem. Dann werden sie von Jerusalem vertrieben. Dann kommen sie nach Judäa. Dann wohin gehen sie? Zu den Juden. Dann kommen sie nach Samaria, zu den Juden. Dann kommen sie nach Galiläa, zu den Juden. Und dann kommt Paulus und geht schon weiter hinaus, über das Land Palästina hinaus. Und immer, wenn er irgendwo hinkommt, wohin geht er zuerst? Zu den Juden. Den Juden zuerst. Und dann den Griechen, den Übrigen. Und wenn die Juden nicht hören, was sagt Paulus? Dann wird Gericht über euch kommen. Er kommt sofort mit der Gerichtsbotschaft. Das können Sie zum Beispiel nachlesen in Apostelgeschichte 13. Da ist er in Antiochia, die Juden hören, sind einige glauben, andere glauben nicht und widersetzen sich. Und sofort kommt das Gerichtswort. Dann wird Gott euch richten. Seht zu, dass nicht auf euch komme, was der Prophet gesagt hat, ist, er wird ein Werk tun unter euch, dass einem die Ohren gellen werden, wenn man davon hört. Und was geschah? Antiochia, das war im Jahre 48, 49. 20 Jahre später kam das Gericht. Im Jahre 70. Oder er kommt nach Rom. Wohin geht er zuerst, wenn er nach Rom kommt? Wer sind die ersten Leute, mit denen er spricht? Die Juden. Er versammelt die Höchsten der Juden, die Ältesten. Er spricht zu ihnen, können Sie nachlesen, Apostelgeschichte 28, am Ende. Er spricht mit ihnen, verkündigt das Evangelium. Einige hören, nehmen es an, und andere diskutieren und hin und her und hin und her. Und als Paulus merkt, sie wollen nicht glauben, spricht er das eine Wort. Trefflich hat Jesaja, der Prophet, gesagt, hörend werden sie nicht hören und sehend werden sie nicht sehen, auf das an ihnen vollbracht werde, das Gerichtswort aus Jesaja 6, also auf das jetzt das Gericht über sie komme und dass sie sich nicht bekehren, sondern das Gericht komme. Das ist jetzt frei zitiert. Aber das Gerichtswort aus Jesaja 6 wird zitiert, übrigens dreimal. Damals hat es der Herr Jesus zitiert bei den Pharisäern, Matthäus 13. Dann hat es der Herr Jesus zitiert nochmals am Ende seines Dienstes, knapp vor seinem Tod, nochmals zu den Juden, Johannes 12. Und dann hat es Paulus zitiert hier in Apostelgeschichte 28 nochmal. Immer das gleiche Wort aus Jesaja 6. Hörend werdet ihr hören, werdet es nicht verstehen. Sehend werdet ihr sehen, werdet es nicht erkennen. Dass dieses Volk sich nicht bekehrt und sie umkommen. Aber die Botschaft geht immer noch. Und das Interessante ist, Gott macht noch nicht Schluss. Als sogar die Juden in Rom das Evangelium nicht aufnehmen und er ihnen das Gericht ansagt, damals im Jahr 60, hat Gott ihnen noch 10 Jahre Zeit gegeben. 10 Jahre, um sich zu bekehren. Bevor das Gericht kam. Das Evangelium kam nach Rom zu den Heiden, um jetzt die Römer wieder, die römischen Juden wieder hinten herum zu reizen, dass sie auch doch noch gläubig werden. Das heißt, wenn Gott gesagt hat, wenn das Gerichtswort kam, heißt es, dass sie nicht so verhärtet waren, dass sie sich nicht bekehren können. Nein, sie waren nur verhärtet für eine gewisse Zeit lang, aber dann geht das Evangelium zu den Heiden. Und warum geht das Evangelium zu den Heiden? Mit welchem Zweck? Um die Juden, was? Römer 11? Eifersüchtig zu machen, dass sie nun doch wieder reinkommen. Das ist immer der Weg. Also Verhärtung heißt nicht, dass man sich nicht bekehren kann. Bitte verstehen Sie Paulus nicht falsch. Verhärtung heißt, dass sie eine Zeit lang Nein gesagt haben. Jetzt geht die Tür auf zu den Heiden, das Evangelium geht raus und Paulus hofft, dass gerade dadurch, dass die jetzt so viele Heiden zum Glauben kommen, dass die Juden wieder wach werden und erkennen, Mensch, was haben wir da verworfen? Unser Messias wird den Heiden verkündigt, den dürfen wir nicht verpassen. Und es kamen ja dann noch einige zum Glauben. Aber dann war es aus. Dann gab es einen Schlussstrich und das Gericht war so schrecklich, es sind wahrscheinlich die Hälfte der damals existierenden Juden damals getötet worden. Man kann sich das nicht vorstellen. Allein in Jerusalem waren 1,1 Millionen Juden, die getötet wurden im Jahr 70, als der Tempel, die Stadt zerstört wurde. Und der Krieg war ja im ganzen Land. Zuerst in Galiläa. 100.000 Römer, 60.000 römische Soldaten kämpfen gegen 100.000 Galiläer und haben sie vernichtet. Die Römer haben gewonnen. Und dann kam der Krieg ging 3 Jahre lang. Frühjahr, 3,5 Jahre, Frühjahr 67, 68, 69, 70 bis im Frühling hat dann Titus die Stadt belagert, 5 Monate die Stadt belagert und im August 70 ist dann die Stadt gefallen und inzwischen sind natürlich auch viele verhungert in der Stadt und viele haben sich gegenseitig umgebracht, denn sie hatten auch Streit in der Stadt. Es ist eine ganz, ganz schreckliche Geschichte. Das Gericht Gottes war so schrecklich über Israel, dass man sich das nicht vorstellen kann. Und die Juden aus der Diaspora, die waren gekommen ins Land Palästina, um dort gegen die Römer zu kämpfen. Das heißt, die meisten Juden aus der Zerstreuung waren ins Land gekommen und haben dort den Tod gefunden im Kampf gegen die Römer. Es ist unvorstellbar, wenn man die Geschichte liest, Sie können nachlesen, Josephus Flavius zum Beispiel oder Tacitus oder Hegesippus, es gibt verschiedene Geschichtsschreiber, die über diese Sache berichtet haben. Also, aber das ist jetzt ein Nebengeleise gewesen, gehen wir jetzt wieder zurück. dann ist er also barmherzig gegen wen er will und er verhärtet wen er will. Also Gott ist souverän und frei und er darf jeden barmherzig sein, wen er will. Und er darf auch einen Pharao verhärten, wenn das seinen Zwecken dient. Und er darf auch die Juden verhärten, wenn das seinen Zwecken dient, um sie dann zur Eifersucht zu reizen. Das darf er tun. Übrigens, was die Verhärtung betrifft, habe ich hier noch drei Bibelstellen, kann ich Ihnen gerne geben. Wenn Menschen dem Herrn die Barmherzigkeit nicht annehmen wollen, seine Barmherzigkeit nicht annehmen wollen, dann darf er sie verhärten. Jesaja 27, Vers 11: Es ist kein verständiges Volk, darum erbarmt er sich seiner nicht. Darum erbarmt sich seiner nicht der, der es gemacht hat und der es gebildet hat. Er erweist ihnen keine Gnade. Es gibt einen Schlussstrich, sagt Gott. Wenn du so lange der Barmherzigkeit Gottes widerstrebst, dann sagt Gott so, und jetzt ist Schluss. Das ist der Tag, an dem man stirbt, ist Schluss. Gott setzt einen Tag, wo der Mensch stirbt. Dann hast du keine Chance mehr, dich zu bekehren. Nach dem Tode gibt es keine Möglichkeit mehr, sich zu bekehren. Es gibt ewige Verdammnis. Hesekiel 5, Vers 11. Wahrlich, weil du mein Heiligtum verunreinigt hast durch alle deine Scheusale und durch alle deine Gräuel, will auch ich mein Auge abziehen ohne Erbarmen. Und auch ich will mich nicht mehr erbarmen. Ich will mich nicht erbarmen. Hesekiel 5, Vers 11. Und was war damals? Gericht kam. Damals war es die Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar. Hesekiel 5, Vers 11. Hesekiel 8, Vers 17. Hast du gesehen, Sohn des Menschen? Ist es dem Hause Juda zu gering, die Gräuel zu verüben, die sie hier verüben, dass sie auch das Land mit Gewalttat füllen und mich immer wieder reizen? Vers 18. So will auch ich handeln in meinem Grimm. Mein Auge soll nicht schonen und ich werde mich nicht erbarmen. Das heißt, ich werde nicht barmherzig sein. Wenn Gott sich entscheidet, jetzt ist Schluss mit Barmherzigkeit, dann kommt Gericht. Und das kam dann, auch im Jahre 587 vor Christus, durch Nebukadnezar. Zurück zum Text in Römer 9. Also es geht immer noch um dieses Thema, ist denn Gott nicht ungerecht, wenn die Heiden auf gleicher Basis gestellt werden wie die Juden? Vers 19. Du wirst hieraufhin zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Vorhaben, seinem Entschluss widerstanden? Wer hat seinem Entschluss widerstanden? Hier geht es um die Souveränität Gottes. Jetzt könnte jemand sagen, ja, wenn Gott aus freien Stücken handelt, warum kann er denn dann noch Richter sein? Die Menschen über ihre Taten richten, wenn Gott tut, was er will. Vers 20. So, wer, o Mensch, bist du, dass du Gott entgegnest? Wird etwa das Geformte zu den Formenden sagen, warum machtest du mich so? Oder hat der Töpfer nicht Vollmacht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Hier ist eine Anspielung auf Jeremia 18, Vers 3 bis 6. Bitte schlagen Sie das noch auf. Jeremia 18, Vers 3 bis 6. Ich lese schon von Vers 1, dann haben wir den Zusammenhang. Das Wort des Herrn an Jeremia, Vers 2, mach dich auf, geh in das Haus des Töpfers hinab, dort werde ich dich meine Worte hören lassen. Und dann geht er hinaus. Und dann lesen wir in Vers 3, und siehe, der Töpfer machte eine Arbeit auf der Scheibe, Vers 4, und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers zu tun richtig ist. Und das Wort Jahwes geschah zu mir folgendermaßen: Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpfer, Haus Israel? So ist der Ausspruch des Herrn: Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen und abzubrechen, kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es zu bauen und zu pflanzen, tut es aber, was böse ist in meinen Augen, so dass es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen gesagt hatte. Worum geht's hier? Wer ist der Ton in diesem Abschnitt? Wer ist der Ton? Bitte? Israel, das Volk. Das Volk ist der Ton. Jetzt ist ein Töpfer da und der macht den Ton und der Ton ist widerspenstig, so wie die Israeliten. Ja? Die Israeliten sind auch widerspenstig und dieser Ton ist widerspenstig. Der macht, was er will. Und der Töpfer sagt, nein, das kannst du nicht machen, du kannst nicht so widerspenstig sein. Er nimmt den Ton und wirft ihn weg und macht einen neuen. Darf das der Töpfer? Ja klar, ist er der Töpfer. Also wenn der Ton nicht will, wie ich will, dann kann ich den Ton auswechseln. Das ist das Bild. Paulus sagt in Römer 9, wenn da ein Ton ist, darf der Töpfer mit dem Ton machen, was er will, oder darf er nicht machen, was er will? Wenn der Ton nicht mitmacht, dann kann er auch ein Gefäß zur Unehre machen. Zum Beispiel ein Nachttopf. Ja. Oder er macht ein Gefäß für den Festtag, ja, das auf den Tisch kommt, wo man die besten Speisen serviert. Ja. Das liegt doch in der Hand des Töpfers. Und wenn jetzt hier ein Ton ist, der nicht mitmachen will, dann hat Gott das Recht, einen Ton zur Unehre zu machen. Ein Tongefäß zur Unehre zu machen. Frage: Wer ist denn das Gefäß, oder ein Gefäß des Zorns, ja, ein Gefäß zur Unehre oder ein Gefäß des Zorns? Ja. Wer ist denn das Gefäß des Zorns hier in unserem Text in Römer 9? Schauen wir mal den Text an. Du wirst, Vers 20, wer bist du, o Mensch? Vers 21, hat der Töpfer nicht Vollmacht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug, was dann? Und wenn er dieses tat, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zu Herrlichkeit bereitete, an uns, die er auch rief, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heiden. Was dann? Also was willst du sagen? Wir müssen uns ergänzen. Was willst du sagen? Bist du jemand, der sagen kann, Gott, warum handelst du so? Bist du einer, der Gott zur Rechenschaft ziehen kann, wenn er aus dem einen Ton ein Gefäß zur Ehre macht und aus dem anderen Ton ein Gefäß zur Unehre macht? Hier haben wir zwei Arten von Ton. Der eine Ton, der ist widerwillig, rebellisch und trotzig und stur, ja, der macht nicht mit. Es ist ein eigenwilliger Ton, würde ich sagen. Ja. Und der andere ist gefügig und lässt sich so formen, wie Gott es gern haben möchte. Und dann macht der Herr ein anderes Gefäß daraus. Frage, wer ist der trotzige Ton gewesen? Israel, wir sind immer noch beim Thema. Das Gefäß des Zornes ist Israel. Der trotzige, widerwillige Ton, der zur Unehre, ein Gefäß zur Unehre geworden ist, ist Israel. Ja, wer hat ihn denn so gemacht? Was sagt der Text? Der Töpfer handelt, weil der Ton nicht mitmacht. Der Ton selber ist so ein trotziges Ding, dass der Töpfer sagt, na gut, dann verwende ich dich als Gefäß des Zorns oder der Unehre. Das heißt, Schuld für das, dass er so geworden ist, ist nicht Gott, ist nicht der Töpfer. Schuld ist der Ton, weil er nicht mitmacht. Wenn der Ton nicht mitmacht und sich nicht fügt, dann macht Gott ein Gefäß der Unehre draus. Aber was macht Gott? Gott hätte ja dieses Gefäß des Zornes namens Israel. Er hätte es schon längstens Ritsch ausradieren können. Hätte er schon längstens können. Aber hat er nicht gemacht. Wir schreiben das Jahr 56 nach Christus. Jetzt sind 26 Jahre verstrichen. Bitteschön, im Jahr 30 wurde Christus getötet. Jetzt sind 26 Jahre verstrichen und Gott wartet 26 Jahre lang, wartet er und trägt die Gefäße des Zornes, die schon zubereitet sind durch ihr sündiges, trotziges, stures Verhalten. Er trägt sie weiter und er wartet weiter und er wartet weiter. Wieso denn eigentlich? Was sagt der Text? Wenn Gott, Vers 22, wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug. Wer bist du, dass du ihm was sagen kannst? Wer bist du, dass du sagen kannst, Gott, du, das kannst nicht machen. Du hättest Israel schon längstens töten sollen. Warum tötest du nicht? Gott sagt, ob ich jemanden töte oder verhärte, das liegt an mir. Schließlich bin ich Gott und ich kann machen, was ich will. Ich töte die Israeliten zu seiner Zeit, aber ich habe mich entschieden, ich lasse sie leben. Warum? Wie beim Pharao. Ich lasse sie leben, damit durch meine Taten das Evangelium zu den Heiden geht und die Heiden das annehmen und dann vielleicht einige Juden wieder auf dem Hinterweg eifersüchtig werden und doch noch den Messias annehmen. Darf Gott sowas machen? Ja, klar darf er das. Das ist Gott. Wer bist du, Mensch, dass du Gott vorschreiben willst, was er machen darf? Wenn aber Gott seinen Zorn erzeigen wollte und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug. Wer bist du, Mensch, dass du ihm was vorwerfen kannst? 23. Und wenn er das getan hat, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, wenn Gott das ja alles gemacht hat, um die Heiden zu erreichen, wer bist du, dass du Gott Vorschriften machen willst? Genau das hat er ja gemacht. Er hat sie getragen, er hat das Gericht noch nicht kommen lassen, er hat sie getragen, das Evangelium ist zu den Heiden gegangen, damit jetzt auf dem Rückweg dann wieder die Juden erreicht werden könnten. Das spricht er dann in Kapitel 11, ich greife ein bisschen vor, aber wir können wieder zurückkommen zu Kapitel 9. Wenn er das getan hat, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, dann kannst du ihm doch nichts vorschreiben. Wer sind denn die Gefäße der Barmherzigkeit? Sind das einfach die, die Gott von Ewigkeit her bestimmt hat? Du bist ein Gefäß der Barmherzigkeit, du des Zornes, du der Barmherzigkeit, du des Zornes. Nein, da geht es um Heiden und Juden. Wer sind die Gefäße der Barmherzigkeit? Diejenigen, die den Messias annehmen, nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Gott hat das Ganze zugelassen, dass jetzt das Evangelium zu den Heiden kommt und die Gefäße, die jetzt dem Töpfer gefügig werden, und den Messias annehmen, das sind die Gefäße der Barmherzigkeit. Und die hat er zuvor bereitet zu Herrlichkeit. Nicht zur Herrlichkeit, sondern zu Herrlichkeit hat er sie bereitet. Das heißt, zu ehrenvollen Gebrauch hat er sie bereitet. Er hat diese Gefäße, er hat sich entschieden, dass jeder, der an den Messias glaubt, ein Gefäß wird zu Ehren Gottes. Zur Herrlichkeit. Das ist das. Gott hat das getan für seinen herrlichen Namen, dass sein Name geehrt wird auf der ganzen Welt durch diese Menschen, die den Messias annehmen. Was sagt Paulus weiter? Und wenn er das getan hat, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zu Herrlichkeit oder zu Ehren bereitete, nämlich uns. Wer sind die uns? Die er auch rief, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heiden. Die Gläubigen sind die Gefäße der Barmherzigkeit. Das sind die Gefäße, die jetzt aus den Juden geglaubt haben, aber auch aus den Heiden, die geglaubt haben. So wie er auch in Hosea sagt, ich werde ein Nichtvolk mein Volk nennen. Ich werde ein Nichtvolk mein Volk nennen. Gott erhebt Heidnische zu seinem Volk. Und ich werde die Nichtgeliebte Geliebte nennen. Mit diesen Gedanken schließe ich, nur diese zwei Sätze noch oder drei. Er zitiert hier aus dem Propheten Hosea. Und Hosea ist ein Prophet, der über das Volk Israel gesprochen hat, dass sie den Messias, dass sie Gott verlassen haben. Und Gott hat dann gesagt, wenn ihr mich verlasset, dann ziehe ich mich zurück von euch und dann mache ich euch zu einem Nichtvolk. Dann seid ihr nicht mehr Gottes Volk. Das heißt, dann geltet ihr für mich wie die Heiden. Ja. Das war dann auch so. Er hat sie weggeschickt nach Babylon. Wie die Heiden. Wenn ihr Heiden seid, dann bitteschön, dann geht zu den Heiden. Dann waren sie 70 Jahre in Babylon. Und sind dort gestorben, natürlich, die Generation ist gestorben. Denn 70 Jahre überlebt man normalerweise selten, wenn man selber schon 20, 30 Jahre alt ist. Ja. Das heißt, er schickt die weg nach Babylon. Sie sind ein Nichtvolk. Aber wenn sie sich bekehren, steht in Hosea, dann macht er das Nichtvolk wieder zu einem Gottesvolk. So war es ja dann auch. Sie haben sich bekehrt in der Gefangenschaft. Dann hat er sie wieder zurückgeführt. Dann hat er sie wieder angenommen. Hat er Jerusalem wieder bauen lassen und so weiter. Hat ein Volk wieder angenommen. Also das heißt, wenn Paulus hier sagt, wie geschrieben steht, ein Nichtvolk wird Gottes Volk heißen, heißt Menschen, die eigentlich Heiden sind, die kann er wieder, wenn sie sich bekehren, zu seinem Volk machen. Von den Juden, die sich bekehren, und von den Heiden, die sich bekehren. Jeder. Die Juden waren durch ihre Sünden wie Heiden geachtet, da in Babylon. Da waren sie einfach weg. Aber wenn sie sich bekehren, macht er sie wieder zu seinem Volk. Und die Heiden, die nie Juden waren, wenn die sich bekehren, was ist mit denen? Die macht er auch zu seinem Volk. Darf Gott sowas machen? Das ist die Frage in Römer 9. Ist das erlaubt, sowas zu tun? Ja, bitteschön, wer ist denn Gott? Wer bist denn du, Mensch, dass du Gott vorschreibst, was er machen darf, was er nicht machen darf? Und ihr Juden, beruft euch nicht auf eure Abstammung, beruft euch nicht auf eure Werke, denn Gott hat entschieden, er geht nach dem Kriterium der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, Gnade, das ist der Heilsweg. Deshalb kommt runter von euren Werken, demütigt euch, wenn ihr euch auf die Stufe der Barmherzigkeit stellt, der Gnade, dann kann Gott euch gnädig sein. Wenn ihr euch demütigt. Und die Heiden auch. Auch wenn sie vorher Sünder waren. Sie kommen alle auf die gleiche Ebene. Das ist eigentlich der Gedanke in Römer 9. Damit wollen wir jetzt schließen. Morgen machen wir Fortsetzung. Wir stehen auf noch zum Gebet. Und einige können uns leiten. Ich mache Abschluss.